Genau. Ein Titel, der sich natürlich über eine Subkultur handelt, und ich finde es immer voll spannend, wenn sich zwischen Subkultur und Hochkultur Verbindungen machen. Viele versuchen sich immer abzugrenzen. Wie ist das bei euch? Wie seht ihr euch eigentlich als radiofrei, als Sub oder als Hochkultur?
Überkultur.
Ich sehe mich auch völlig über der Kultur.
Super.
Nein, aber ich habe auch gleich in dem Zusammenhang eine Frage an Thomas. Ich will auch einen Stuhl, warte mal.
Das nämlich, ja, das Thomas. Muss man auch sagen, das ist lustig. Das sieht hier ein bisschen aus wie so ein Rollenspiel, was wir hier versuchen. Wir laufen so um uns drum herum und gucken, wann wir angreifen, aber es ist einfach dem Wetter geschuldet. Da hole ich mir jetzt aber auch einen Stuhl.
Hol dir mal einen Stuhl. Thomas Schmidt ist da, Architekt, und hier fürs Kulturquartier quasi auch der Oberarchitekt. Nee, war das jetzt eine blöde Bezeichnung? Hallo Thomas.
Architekt reicht glaube ich, ich bin ja nicht alleine, ist ein Team dahinter.
Genau, das wollte ich nämlich damit andeuten, dass du es ja nicht alleine machst, sondern dass du noch andere Leute hast, aber du bist so von Anfang an dabei, auch inhaltlich. Und jetzt meine Frage zu dem, was Tobias gerade meinte mit dieser Kultur. Du bist ja auch so ein Kulturmensch, wenn ich das richtig einschätze. Ist das wichtig, dass man als Architekt irgendeinen Bezug zu dem hat, was man da macht, außer das Bauen? Also
ich glaube, das ist essentiell. Das ist immer notwendig, egal was für eine Baumaßnahme man betreuen darf. Man muss ja immer in den Kopf der Nutzer hineinversetzen. Ob das jetzt das Schauspielhaus ist, wunderschöner, oder eine Arztpraxis oder eine Familie. Wie sind die Lebensbedingungen, Arbeitsprozesse, wie sind die gestaltet? Wie möchte jemand leben? Was hat er alles? Und damit man das auch optimiert dann später auf den einstellt.
Das ist auch so ein bisschen immer mein Bild von Architektur, also von Architektinnen gewesen, wo ich mir immer dachte, das sind die schönen Geister, die kommen, die müssen gucken, und dann kommen diese blöden Techniker hinterher, sagen, das und das geht aber nur.
Naja, da muss ich mal reingrätschen, genau, das ist, wir sind keine Künstler, sage ich immer, wir sind Dienstleister, und Dienstleister heißt sozusagen, dass man auch devot ist der Aufgabe gegenüber, dass man genau zuhört und dass man ganz viel kommuniziert. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe des Architekten und der Architektin, sozusagen zu kommunizieren. Alles muss kommuniziert werden mit den Bauherren, mit den Ämtern, mit Handwerkern. Also sind ja ganz verschiedene Schichten, die auch ganz spannend sind. Das finde ich eigentlich schön zu einem ganzen Beruf, neben natürlich Zeichnen. Aber das ist noch weniger.
So, und wenn das jetzt quasi eine Dienstleistung ist und ein Aufnehmen von dem, was die Leute wollen, und dieses Vermitteln und so, jetzt hier beim Kulturquartier bist du ja aber doch verwoben in dem gesamten Projekt. Kriegst du das getrennt? Also, dass du selber beide Seiten bist. Weißt du, wie ich meine? Du bist ja selber irgendwie völlig interessiert daran, wie das hier wird, aber du bist auch der Dienstleister, der das... Also, weißt du immer, wer du bist?
Nicht jeden Tag. Aber meistens kann man das gut trennen, und gerade jetzt mal wieder Schauspielhaus, wir haben natürlich auch die Partner, Radio Frei, Tanztheater und Kinoclub, die natürlich sehr spezielle Wünsche haben und spezielle Anforderungen, wo ich natürlich auch gerne zuhöre und das aufnehme, was dann auch sozusagen später dort hilfreich und was auch gewollt ist. Ansonsten gibt es natürlich Parameter, Kultur ist mir wichtig, ist glaube ich allen Beteiligten wichtig, und das ist ein Aspekt, wo ich mich dann auch einbringen kann in irgendeiner anderen Form.
Roman und ich haben eben vor der Musik schon mal so ein bisschen grundsätzlich erklärt, was das hier für ein Projekt ist, weil es ja doch auch Leute gibt, die es einfach nicht kennen oder neu in der Stadt sind oder so. Wir haben von Jahren gesprochen, das ist mittlerweile auch tatsächlich so. Du bist seit Anfang an dabei. Ich weiß gar nicht, wann, weißt du noch so Zahlen, wann hier die Idee war und Kauf und Genossenschaft und so?
Na, auch so grob, weil so viel passiert ist in den vielen Jahren, wirklich so viel, dass man auch gerne und leichter durcheinander kommt. Aber ich denke mal, die Geschichte hat ja vorher angefangen, vor dem Schauspielhaus. Ja. Und es gab ja den Prozess mit dem Kulturcafé, weil Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erfurt sozusagen unzufrieden mit der kulturellen Situation waren und sich überlegt haben, was kann man jetzt machen. Und das ist ja sozusagen der Urkeim gewesen, und daraus ist ja auch erstmal dieses Projekt Defensionskaserne entstanden. Mhm. Also sich auch diesem leerstehenden, jetzt im Umbau befindlichen, aber damals leerstehenden Haus anzunehmen, Stadt Krone Erfurt, und dort eine Nutzung zu entwickeln, die vielleicht tragfähig ist. Da sind wir damals ganz knapp im Stadtrat da liegen. Und danach kam das Schauspielhaus, und das war 14?
10 Jahre.
Ja, würde ich auch sagen, 10 Jahre ist das her. Ja.
Ja. Nun sind wir im Jahr 2024. Anfang des Jahres gab es die Baugenehmigung. Das war so ein riesengroßer Schritt, weil das auch lange gedauert hat, weil bei so einem Objekt und bei so einem Vorhaben irgendwie krass viel beachtet werden muss, was mir auch alles nicht klar war. Aber dann war so, okay, jetzt kann es losgehen. Wo stehen wir denn jetzt gerade?
Ne, wir stehen quasi, wenn ich sage, es gibt eine Ziellinie und dann ist sozusagen das Ziel, also Baubeginn ist gleich Ziel, sehen wir ungefähr 5 Zentimeter davor. Ich versuche es mal zu erklären. Also wir haben eine Baugenehmigung bekommen und Entwässerungsgenehmigung und alles, was sozusagen für den Bau notwendig ist. Natürlich, aber es ist ja ein Aspekt sozusagen, der beim Bau mit reinspielt, eine Genehmigung. Das andere ist natürlich auch eine Finanzierung aufbauen. Da sind wir seit vielen Jahren im Gespräch mit der Sparkasse Mittelthüringen. Intensiven Gesprächen, wo wir auch jetzt sozusagen noch ein paar Nachfragen hatten, die wir gerade beantworten. Nichtsdestotrotz haben wir ja weiter geplant und sind praktisch, also jetzt mal hervorgehoben, zwei Namen, meine lieben Kollegin Sari Seubert und Christian Rübenab, die jetzt praktisch in den letzten Monaten jeden Winkel dieses Hauses sozusagen erkundet haben, den ich auch noch nicht kannte, jede letzte Ecke. Es gab ganz viele Bauteilöffnungen, um auch die Konstruktion des Hauses zu verstehen, wie das damals gebaut wurde. Ja, Bauteilöffner, macht man Decken auf, guckt, wie, ob das eine Kappendecke ist oder eine Stahlbetondecke oder eine Holzbalkendecke, macht Wände auf. In erster Linie natürlich für den Statiker, der natürlich dann auch den statischen Nachweis führen muss und der braucht natürlich Angaben über Dimensionierung von Bauteilen, Materialitäten und so weiter.
Das muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur ein Objekt, sind ja mehrere Objekte, die aneinander gebaut wurden in unterschiedlichen Zeiten, wo ich denke, dass das natürlich auch eine Herausforderung ist, ne? Auch für Statiker.
Ja, man merkt es, wenn man es aufmacht. So innerlich betrachtet, wenn man durchläuft, kriegt man es gar nicht so mit, was neu und was alt ist, weil natürlich auch innen sozusagen in den 80er Jahren nochmal eine Überformung stattgefunden hat, in den 90er nochmal technische Anpassungen gelaufen sind. Wenn man aber die Bauteile aufmacht, sieht man schon, wo Unterschiede sind. Also ich sag mal so, die ganzen sehr stabilen Kappendecken, die auch so in der Gründerzeit beliebt waren, die ist natürlich dann sozusagen im Ursprungsbauwerk von 1897 ganz oft zu finden, was uns auch freut, weil natürlich so eine Decke auch eine höhere Tragfähigkeit hat, weniger schwingt, einen höheren Schallschutz für die Nutzungseinheiten untereinander. Und die 48 bis 50 gebauten Sachen sind dann, sag ich mal, etwas, ja nicht minderwertiger, anders gebaut, aber sozusagen dem Stand der Technik Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts geschuldet.
Wenn du sagst, deine Kolleginnen sind jetzt hier auch nochmal in der letzten Zeit durchs Haus gekrochen, nein, haben alle Ecken nochmal angeguckt, auch die ihr vielleicht noch nicht gesehen hattet, dann schließt sich auch so die Frage für mich an, was jetzt, also es ist ja nicht so, dass quasi seit den letzten Monaten ihr einfach wartet, bis es losgehen kann, sondern einfach so viel passiert, was man halt nicht sieht, aber auch was viel im Büro und am Computer passiert. Was denn? Also was muss man alles irgendwie machen, um dann gut anfangen zu können?
Na, so eine Planung bedeutet ja nicht nur sozusagen eine äußere Farbigkeit oder eine äußere Form, sondern es geht ja auch ganz viel um Haustechnik, da haben wir ja auch Büros sozusagen, die uns da unterstützen, maßgeblich, was Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro betrifft. Das sind ja ganz wichtige, essentielle Sachen. Wir wollen ja sozusagen das Haus auch technisch sozusagen auf den Stand der Technik 21. Jahrhundert bringen, auch zukunftsfähig gestalten. Und das sind alles Prozesse, die gelaufen sind. Also es gibt mehrere Plansätze. Gell? Neben der baukonstruktiven Geschichte gibt es natürlich auch Plansätze, die dann sagen, was für ein Fußboden kommt da rein, welche Türen werden getauscht, welche Türen werden neu eingebaut? Wir haben ein Gebäude, was mal ein städtisches Theater war. Also ein Haus, eine Nutzungseinheit. Und wir teilen das jetzt in fünf verschiedene Nutzungseinheiten auf. Das heißt, wir haben ja zwischen den Nutzungseinheiten, wie kann man sich vorstellen, zwischen den Wohnungen habe ich ja auch Anforderungen. Brandschutz, Schallschutz und die ganzen Sachen. Das heißt, wir bauen ja auch eine ganze Ecke neue Türen ein. Da gibt es eine riesige Liste, eine absolute Fleißarbeit von Sari Seubert. Ich sage nochmal den Namen. Ein Wahnsinnsding. Alle Türen gezeichnet, die neu kommen, welche Art, welche Form, welche Materialität, welche Brandschutzanforderungen die erfüllen müssen. Auch alle Türen aufgenommen, die alten Türen aufgenommen, die Bestandstüren, die wir auch selber unter Denkmalschutz gestellt haben, die kassettierten Türen aus den 80er Jahren, die wir auch natürlich in dem Haus belassen wollen. Aber auch das muss ja aufgenommen werden, damit wir dort auch ausschreiben können. Gutes Stichwort ausschreiben, ganz wichtiger Punkt. Wenn man geplant hat, schreibt man aus. Wir haben aktuell ausgeschrieben, ganz verraten, das Dach, die Fassade, die Blecharbeiten natürlich, die dazugehören, Dach und Fassade, die Fenster. Aktuell läuft Rohbauarbeiten und Tiefbauarbeiten. Und wenn wir sozusagen den Zeitpunkt des Zieleinlaufs mehr definieren können, folgen dann die ganzen technischen Ausschreibungen. Die sind quasi fertiggestellt, die müssen jetzt nur noch auf den Markt geschickt werden.
Das heißt, so eine Ausschreibung, da steht dann drin, hier Dach zu machen, wer kann und will. Und dann melden sich in dem Fall Dach Aufdeckerin, Firmen und sagen, wir können das und wir haben Zeit? Oder wie läuft das?
Das nennt sich ja in der Regel Leistungsbeschreibung. Das ist ein ganz großer textlicher Teil. Christian Rübenab war da super fleißig, hat da super Arbeit geleistet. Das sind viele, viele Positionen, gerade bei den Rohbauarbeiten. Das ist ein unendlich langes Ding. Ich weiß gar nicht, 300, 400, 500 Positionen, weiß ich nicht. Dazu gibt es einen Plansatz. Und dann ruft man natürlich auch Firmen an. Im besten Falle, die man kennt und mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat, wo man weiß, okay, die sind verlässlich, die machen gute Arbeit, wo auch der Preis stimmt, und fragt, ob sie Lust haben. Und dann gibt es natürlich eine Ortsbegehung, zeigt man denen alles, was zu tun ist, gell? Aufs Dach hoch, in den letzten Keller runter, diskutiert Sachen, wie man Baumaterialien rein und rauskriegt, gerade im Untergeschoss, ist auch so eine Herausforderung hier, weil wir keinen direkten Untergeschosszugang haben. Trotzdem dort schwere Stahlbauteile eingebaut werden müssen. Also wie kriege ich die rein? Rein logistisch, technologisch. Das sind Sachen, die dann vor Ort nochmal besprochen werden, damit auch sozusagen nicht sogenannte Mondpreise rauskommen. Mhm. Also es ist ja so, wenn man das Haus nicht gesehen hat und man hat so 500 Positionen vor sich, dann schreibt man ja erstmal was rein. Und wenn man das nicht durchblickt hat, im Gänze, geistig, dann kommt immer so ein Angstaufschlag drauf.
Das ist so ein Ding, das ist eine große Herausforderung auch für Firmen, ne? Also klar, es ist nicht so einfach, hier etwas zu machen. Es ist ja nicht nur einfach bauen, es ist ja auch ein Denkmalschutz einzuhalten. Es gibt viele Vorlagen, sicher auch bautechnisch dann. Und es gibt auch einen Zeitplan, der eingehalten werden sollte. Sind das so die Herausforderungen, die es auch überschaubar machen, welche Firmen zum Schluss sich dafür bewerben?
Natürlich haben wir jetzt hier praktisch kein Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte, sondern wirklich ein komplexes Gebilde mit 5000 Quadratmeter ungefähr Bruttogeschossfläche, was schon groß ist. Verwinkelt, gründerzeitliches Bauen und praktisch auch für die Nutzung Kultur damals schon gebaut worden. Also als von der Ressourcegesellschaft 1897 und dann natürlich städtischer Theaterumbau 1948. Das sind Sachen, die es so besonders machen. Aber ich glaube, und das haben wir auch jetzt gespiegelt bekommen von den ganzen Firmen, die haben da Lust drauf. Mhm. Weil sie mal nicht das Einfamilienhaus machen wollen oder das Bürogebäude, das 0815-Ding, sondern natürlich, dass ein spannendes Objekt ist.
Das glaube ich, nicht nur für die, die dann nachher drinnen spielen, sondern auch zum Bauen, kann ich mir voll vorstellen.
Ja, na klar, es ist ja nicht nur irgendwas, was man für 30 Jahre baut. So kommt es einem zumindest manchmal vor, wenn man sich die Instant-Siedlungen ansieht und mehr von drumherum, sondern es ist ja auch was für die Ewigkeit. Wow.
Ja, das sollte das Ziel sein. Also,
ja. Bevor
das
wir,
Haus geht ja jetzt 120 Jahre, 125 Jahre, und das ist natürlich schon eine stolze Leistung und soll schon noch viele Jahrzehnte stehen bleiben und genutzt werden und lebendig werden.
Bevor wir gleich noch eine Musikpause vielleicht machen, noch eine Frage zu dem Aspekt jetzt Ausschreibung, Firmen, Handwerkerinnenmangel. Ist der? Und wenn ja, wie schlimm? Oder hat sich's ein bisschen beruhigt? Ich habe das immer noch so im Kopf, so irgendwie ganz krass hier, Baustoffmangel, Handwerkermangel, alles ganz schwierig.
Den gibt's natürlich. Das ist leider auch ein Prozess, den wir aber jetzt nicht ausführen, weil da könnte man die nächsten 3 Stunden reden, warum, wieso, weshalb das so ist. Corona hat ja einiges verschlimmert sozusagen. Also gerade im Handwerk sind viele dann sozusagen rausgegangen, genauso wie in der Gastronomie. Dann kam der Krieg. Dann gab es Lieferschwierigkeiten, die Container waren alle weltweit und so. Das hat ja auch nochmal zu Verteuerungssachen geführt, also massiven Verteuerungen. Mittlerweile ist es so ein bisschen wieder runtergekühlt, was eigentlich ganz gut ist. Gell, man hört es ja auch so ein bisschen, Baukonjunktur bricht ein, die Wohnungen werden nicht gebaut, die eigentlich gebaut werden müssten. Und trotzdem sind ja sozusagen trotzdem genug Firmen am Start, die bereit sind sozusagen dann auch alles umzusetzen. Also ich sag mal, das ist nicht jetzt wieder ganz, ganz ruhig, aber sozusagen schon entspannter.
Wir reden gleich weiter mit Thomas Schmidt vom Architektenteam des Kulturquartier Schauspielhaus im Rahmen der Sendung Bagatelle, im Rahmen der Radiotage von Radio Frei, und wir hören eine Musik von Tobias. Was denn? Willst du kurz was dazu sagen?
Ja, also ihr hattet ja auch gerade das Thema Preise, und ich habe hier eine Band, die nennt sich Knafrilöm Orchestra. Ach. Und die haben einen wunderbaren Titel gemacht, der einfach heißt, die Mieten sind zu hoch, und ich glaube, das wird sich ja auch nicht nach unten irgendwann korrigieren, aber wir hören mal, was sie dazu zu sagen haben. Ich habe die tatsächlich auch erst in Görlitz neulich beim Pilgern kennengelernt, und
wärst du mal länger bei Radio Frei gewesen, hättest du den Knaf auch schon live erleben können bei uns.
Ach super, dann ist ja was ich mir für hier wünschen kann. Dann hören wir jetzt mal rein. Genau, das war Altin Gün, eine Band mit türkischem Musikflavor. Die sind allerdings aus Amsterdam und machen so ein bisschen 70s Psychedelic Musik. Ich habe die schon dreimal gesehen. Wenn ihr da hingehen könnt zum Konzert, macht es auf jeden Fall. Und ich bin froh über den Tag, wenn sie mal nach Erfurt kommen.
Wir waren doch, glaube ich, schon in Erfurt, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es von einem Freund, als wir in Izmir waren, in der Türkei, der was vorhatte sozusagen, die Band zusammen mit einer Nachwuchsband aus Izmir irgendwie hierher zu bringen. Aber das ist alles irgendwie gefühlt seit einem Jahr im Gespräch und geht irgendwie nicht vorwärts.
Lustig ist, wenn man da die älteren Platten hört, das ist richtig so Fusion-Kram auch teilweise dabei. Sehr, sehr schön. Ja. Das muss man auch nochmal dazu sagen, was hier passiert, nämlich wenn die Mikrofone aus sind. Kurz bevor die Musik zu Ende ist, ruft Tobias Baustelle und Marie und ich, wir wissen, dass die Mikrofone gleich wieder angehen. Und Baustelle ist ja auch das Stichwort für den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Thomas Schmidt.
Genau. Wir haben ja eben drüber gesprochen, wie das so ist mit diesen Ausschreibungen und den Handwerkerinnen und auch so Zeitplänen. Und daran eng gekoppelt sind ja auch Budgetpläne. Also vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder ich weiß nicht, wann so das erste große Finanzierungskonzept gemacht wurde, vielleicht schon vorher. Das muss ja schon sehr detailliert sein. Was wird wie viel kosten? Wofür brauchen wir welches Geld? Wo kommt das her? Wie soll das alles gehen? So, und dann geht Zeit ins Land und dann verändern sich externe Dinge, nehme ich mal an. Wie kriegt man das hin, dass es am Ende nicht irgendwie so ein, wie nennt man denn sowas, wenn irgendwas viel krass teurer wird und alle sind dann traurig? Naja, aber wie macht man das, dass das irgendwie am Ende immer noch irgendwie hinhaut?
Ja, das sind ja so klassische Rechnungen. Wir haben ja praktisch unsere Partner, die ja Flächen anmieten. Gell? Und wir wissen ja auch sozusagen, wie Miethöhen sind. Und da ist uns ganz wichtig, sozusagen die Miethöhen ganz niedrig zu halten, niederschwellig sozusagen, dass alles auch weiterhin funktionieren kann. Und das kann man ja hochrechnen sozusagen, refinanzieren. Was kann ich da dann sozusagen mir leisten? Dann habe ich ein Budget. Und das ist natürlich sehr eng gestrickt bei uns sozusagen als Genossenschaft. Aber wir haben den Willen ja trotzdem sozusagen damit umzugehen. Und was kann man da machen? Man kann reduzieren. Man kann Sachen vereinfachen. Man kann sagen, okay, wir streichen jetzt, also ganz plakativ, die Wand auch nicht mehr, wobei das ja kleinere Kosten sind, aber zum Beispiel ganz viel Haustechnik, also haben wir mehrere Durchläufe mit den Fachplanern gehabt, wie man dort sozusagen im Budget bleibt, und dort sind eigentlich übrigens die Preissteigerungen am gewaltigsten, weil das natürlich viel industrielle Sachen sind, die da verbaut werden, Lüftungsgeräte und so weiter, die sind am deutlichsten gestiegen, also dort merken wir es ja richtig krass. Das heißt aber im Umkehrschluss, es gibt einen Deckel, ja, und dann müssen wir an anderer Stelle sozusagen anders denken oder uns natürlich um Fördermittel bemühen. Das haben wir sehr erfolgreich gemacht in den letzten Jahren. Wir haben da unterschiedliche Programme uns beworben und auch Zuschläge bekommen. Das erste ist Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die uns unterstützen bei der Sanierung der Bestandsleuchter aus den 80er Jahren. Das sind ja alles Unikate, wunderschöne Leuchter, die alle von Erfurter Metallgestaltern sozusagen gebaut wurden damals. Die gibt es so nicht normal auf dieser Welt. Haben wir auch unter Denkmalschutz stellen lassen. Wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert. Dann haben wir noch ein Sonderprogramm Denkmal vom Bundesbeauftragter für Kultur und Medien. Das wird voraussichtlich in erster Linie natürlich Dach, Fassade, Fenster, also die Hülle betreffen. Und dann haben wir noch uns mal bei Kultur Invest, eigentlich auch ein bekanntes Programm, beworben für die ganze Saaltechnik. Man muss sich ja vorstellen, wir haben ja ein altes Theater mit einer alten Bühnenmaschinerie. Da gibt es noch den eisernen Vorhang, da gibt es noch eine Portalbrücke, eine Beleuchterbrücke, da gibt es ganz viele Handkonterzüge, ich weiß gar nicht wie, 50 Stück circa, die wir in Teilen ertüchtigen wollen, in Teilen auch ertüchtigen müssen. Wir hatten auch praktisch schon mal einen Gutachter hier für Bühnentechnik, der uns gesagt hat, das und das muss gemacht werden, weil Bühnentechnik muss alle 2 Jahre sozusagen abgenommen werden, damit alles safe ist. Das ist eine Sache, und dafür ist natürlich dieses Kulturinvest-Programm eine große Hilfe, ein großes Geschenk, muss man fast schon sagen, dass wir dort neben der verbauten Bühnentechnik natürlich auch ein bisschen Ausstattung uns dann leisten können. Ausstattung, die notwendig ist als Grundbesteck, um verschiedenste Veranstaltungsformen dann auch zu bewältigen.
Du hast schon gerade gesagt, es ist ein großes Glück, und das sehe ich auch so immer, wenn ich irgendwo mitkriege, Fördermittel beantragen, gar nicht mal so einfach, also allein so einen Antrag irgendwie zu verstehen oder so eine Förderrichtlinien und das alles. Wer macht das denn? Das machst ja nicht du. Also haben sich da quasi Leute im Kulturquartier so krasses Wissen angeeignet über die Jahre? Also das ist ja mega Arbeit und irgendwie auch kompliziert.
Ja, das sind immer viele Zahlen. Ich bin nur, sag mal, Bedingzahlenmensch. Also gibt es andere Leute, die das sozusagen verinnerlicht haben. Zum Beispiel unsere wunderbare Daniela Paschold, die uns da unterstützt. Daniela macht ganz viel, was Baumanagement betrifft. Gell? Kostenverfolgung, Sachen wie Förderrichtlinien durchlesen. Wie muss man was ausschreiben? Wie muss man eine Ausschreibung vorbereiten, damit später auch eine Abrechnung der Fördermittel sauber funktioniert? Kann man sich ja vorstellen, dass man da am besten nichts vermischen sollte. Also geförderte und ungeförderte Maßnahmen. Ansonsten habe ich später bei der Rechnungslegung ein Problem und muss es dann dem Fördermittelgeber wieder auseinanderdröseln. Das heißt, so ganz feine Aspekte, die notwendig sind, damit jetzt schon sozusagen diese Struktur stimmt im Bauablauf, wenn da wirklich das Geld hin und her fließt, dass da sozusagen alles safe ist, später auch.
Und es ist ja nicht nur Fördermittel für Bau, es ist ja auch die Fördermittel für Kultur und alles. Ne? Das ist schon ein kompliziertes Konstrukt, ein Netz, was man da auseinanderhalten muss. Das heißt, viel Überblick, und umso schöner ist ja, dass auch so viele Menschen mitmachen, auch mit so vielen Kompetenzen hierher kommen.
Genau, das ist ja wirklich das Tolle auch in dem ganzen Projekt, dass hier so viele Menschen, Erfurter Bürgerinnen und Bürger, zusammengekommen sind, die sich wunderbar ergänzen. Ich sage mal ein paar Namen. Frank Förster, der uns sozusagen auf der steuerlichen Seite da unterstützt. Erik T. Langer, der uns da juristisch unterstützt. Aber ich muss auch mal den Vorstand loben sozusagen, weil das ist unglaublich, was da geleistet wird. Und das alles im Ehrenamt. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, wie viele Stunden das im Monat sind, aber das ist praktisch, ja, sag ich mal, anderthalb Tage pro Woche, die on top zu einer Erwerbstätigkeit ja auch noch geleistet werden. Und das über Monate, wenn nicht gar Jahre.
Und dann kommen noch die unzähligen Gremien hier dazu, die sich nebenbei noch um die kleinen Sachen kümmern und alles in irgendeiner Form mitdenken müssen, beziehungsweise alle müssen in irgendeiner Form zusammendenken. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist eigentlich Kommunikator als Architekt, und Kommunikation ist hier was ganz, ganz Wichtiges in diesem Haus.
Das ist absolut essentielle Notwendigkeit. Wir haben viele Menschen, das sind ja wirklich viele, viele Menschen, ein Teil davon sehr aktiv. Das ist natürlich auch ein Spektrum der Menschheit, das sich abbildet. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Ziele, Vorstellungen, auch Bilder im Kopf. Das merken wir auch, wenn wir Sachen vorstellen, dass natürlich, oder ich sag mal, das ist ein Beispiel. Wenn ich sage, das ist blau, dann sagt der andere, nee, das ist grün. Und der dritte sagt irgendwie, das ist aber türkis. Also jeder sieht ja die Welt anders, gell? Weil das ja auch teilweise ein Konstrukt ist, was uns hilft, sozusagen hier klarzukommen.
Und widerspiegeln tut sich diese Vielfältigkeit, finde ich, auch immer wieder in den Veranstaltungen, die hier stattfinden, obwohl ja das Ding noch gar nicht fertig ist. Das ist ja irgendwie so cool, dass es trotzdem schon so gut irgendwie hier Sachen nach Erfurt holt. Und wir sind ja auch jetzt am Anfang des Kulturquartier-Festivals, und allein das Programm für die nächsten drei Wochen bis Ende September, also allein da sieht man irgendwie schon, wie unterschiedlich da auch Interessen von den Leuten sind, die wiederum in dieser Veranstaltungsgruppe sind, was sie so sich vorstellen können, was hier gut hinpasst.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte vorhin schon mit Felix kurz drüber gesprochen. Ich war ja gestern hier beim Kulturbeirat auch wieder mit dabei. Da wird gerade an so einer Vision auch gearbeitet, die alle, die da drin sind, irgendwie haben, auch für das, was hier läuft in dem Haus. Und das ist ja auch so eine Sache, die man dann auch immer wieder mitdenken muss. Klaas muss auch, ist richtig viel Geld, was hier noch reingesteckt wird, und das muss ja auch irgendwie finanzierbar sein, aber halt, wir müssen ja trotzdem, Kultur ist auch sozial. Wie kriegt man die Zugänge für alle hin? Das sind alles viele Diskussionen, die hier stattfinden. Es gibt auch hitzige Diskussionen, Streitsituationen im Haus, aber das ist ja auch das, was eigentlich das Ganze so dynamisch und lebendig hält. Und wie ich finde eben, hatte ich vorhin schon mit Marie, wir sind ja nicht nur wir, egal wie groß der Haufen ist, es ist ja Erfurt, denen das hier gehört, wenn man sieht, 1000 mal 1000 Mitgliedern, also 1000 Euro pro Mitglied. Ne? Ist das für dich auch schwer, eine Kommunikation aufrechtzuerhalten? Weil im Endeffekt müssen ja alle nach außen kommunizieren und fragen erstmal dich.
Ja, die fragen mich natürlich immer vom Kleinen bis zum Großen. Ich versuche alles möglichst zu beantworten, alles kann ich nicht beantworten. Ich kann auch nicht bei allen Veranstaltungen teilnehmen, das ist auch eine Sache, das ist auch so gewisser Selbstschutz. Am Anfang war ich sehr stark auch in der Veranstaltungsorganisation und auch im Bardienst und so weiter. Kann das heute gar nicht mehr leisten sozusagen. Bin ja auch älter geworden und das und jenes. Aber sozusagen, ich kann nur sagen, Hut ab vor allem, was hier geleistet wird, vor dieser Vielfalt von Veranstaltungen, die schon gelaufen sind. In der letzten Zeit, jetzt wieder beim Festival, die ist ja auch so eine Vorausschau ist, das, was hier kommt. Und das ist eigentlich sozusagen nur ein kleiner Teaser. Also das Programm soll noch dichter werden und natürlich auch überregionaler ausstrahlen. Wir wollen da schon eine gewisse Strahlkraft entwickeln mit dem wunderbaren Schauspielhaus.
Wir sind ein bisschen abgeschwiffen von dem eigentlichen Thema, denn wir sind hier in einer Baustellenradiosendung, aber wir sehen, alles hängt mit einem zusammen, ohne Inhalt keine Form und so, ne? Wo ist eigentlich Herr Luhmann? Nein, wir machen, würde ich sagen, noch eine kleine Musik und dann eine letzte Runde mit Thomas und dann will ich nämlich wissen, was jetzt hier konkret als nächstes passiert und noch viel mehr.
Und ihr seid immer noch bei dem 34. Geburtstag von Radio Frei, hier bei den Radio Frei Freitagen am Freitag, um Freitag und Samstag. Ihr hört gerade Pat Kala mit Comband EP, das ist ein bisschen Afrobeat und der Titel ist Lady Angola. Auch wieder ein gutes Beispiel, weil eigentlich kommt es nicht aus Angola, sondern aus Frankreich, wie denn musikalische Kultur überschlagen kann. Und das ist auch das, was ich mir noch ein bisschen mehr für Erfurt wünsche. Weil ich habe natürlich lange in Leipzig gelebt und da war da immer so, da ist das ein bisschen mehr passiert, fand ich. Und ja, war eine ganz schöne Sache und ich hoffe, dass es mit dem Kulturhaus hier auch ein bisschen vorwärts gehen wird.
Wünsche sind angenommen, werden weitergegeben.
In den Kummerkasten bitte.
Oder in den Freudekasten.
Ja.
Wir sitzen hier noch für eine letzte kleine Runde mit Thomas Schmidt von dem Architektenteam dieses ganzen Vorhabens hier. Und ich habe so überlegt, was weiß ich, was ist denn eigentlich? Also ich erinnere mich noch, dass so die letzten großen im Haus Sachen so Abbruchnummern waren. Was genau ist denn jetzt tatsächlich im Haus passiert? Was wurde da wo wie abgebrochen oder ist es schon noch weitergegangen?
Naja, das Untergeschoss haben wir leergeräumt, sag ich mal, also befreit von unnötigen Einbauten, die über die Jahrzehnte natürlich in so einem Haus sukzessive entstehen. Die ganze Haustechnik ist raus, bis auf das Untergeschoss der Villa, also dem kleinen historischen Bauteil. Und das ist natürlich wichtig für uns gewesen, um auch zu sehen, wie sind Räume miteinander verbunden, wie war das vorher. Und das ist ja eine ganz wichtige Sache als Basis für eine Planung. Und Untergeschoss heißt für uns immer in erster Linie Haustechnik. Das ist für uns ja wie so eine.
Das ist Was ist denn Haustechnik alles?
Haustechnik ist Lüftung, Heizung, Sanitär, Brandmeldeanlagen, Telekommunikationsanlagen, Datenanlagen, Fernwärme.
Und das muss alles komplett neu gemacht werden?
Das muss alles komplett neu gemacht werden, weil das natürlich in großen Teilen noch aus DDR-Zeiten war und natürlich auch in Teilen Betriebserlaubnis erloschen ist, aber auch keinen Sinn macht, sozusagen da drum zu basteln. Dann hat man auf Jahre praktisch mehr Scherereien, als wenn man es einmal neu macht.
Das heißt, für Leute, die vielleicht schon mal eine Führung mitgemacht haben vor einiger Zeit, wie sieht es jetzt untenrum im Haus aus? Ist das total leer da jetzt oder was? Beschreib mal bitte.
Das ist schon relativ leer. Das sind also im hinteren Teil auch die Fliesen runter, also alle Wandbelege so abgebrochen worden. Haustechnik, wie gesagt, habe ich schon erwähnt. Teilweise Wände entfernt, die nicht tragend waren, wo wir schon sozusagen jetzt Hand anlegen konnten. Und es schälen sich so langsam die Räume raus. Das finde ich immer ganz spannend. Also das ist ja das Schöne an der Architektur. Der Raum. Wenn sich Räume rausschälen, gerade in so einem Bestandsgebäude, also bauen im Bestand, gell, wenn man dann sozusagen da eine Wand rausnimmt oder dann eine Öffnung reinmacht und auf einmal gibt es so ein großes Aha-Erlebnis, da freue ich mich auch. Ich habe einige Stellen hier im Kopf, wo ich auf alle Fälle dabei sein will, wenn da sozusagen größere Wandöffnungen oder Decken geöffnet werden, weil das wirklich immer faszinierend ist, wie dann der Raum sich verändert und wie dann sich langsam rausschält. Dann kommt dann eine Treppe rein, auf einmal kann man da langlaufen. Das ist so ein bisschen, naja, ich habe früher gerne gelesen, Schatzinsel, Jules Verne und so, dieses ganze Zeugs. Und da sind ja genau, da geht es ja immer um Höhlen und Baumhäuser, also immer um Orte, wo man so rumkriechen kann und rausschauen, die Piraten kommen und alle weg. Und ja, das ist dann immer so, eigentlich kann man auf fast alles übertragen.
Das Schöne am Bauen mit Bestand ist ja aber auch, dass es auch Sachen gibt, die muss man nicht neu erfinden, weil die wurden einmal wunderschön auch gemacht. Und das ist das, was ich auch so charmant fand an der ganzen Planung, dass ihr gesagt habt, einige Sachen bleiben einfach erhalten, weil es könnte Geld sparen, vielleicht kostet es auch manchmal mehr, nochmal wieder die Schönheit herauszukitzeln, aber es sind einfach Sachen da, die müssen einfach bleiben. So, ne? Was wird denn bleiben?
Ein Großteil, würde ich mal sagen. Also das meiste. Also es wird wirklich sozusagen, wir haben das so dann teilweise wie so beschrieben als chirurgische Eingriffe. Ja, da mal eine Tür aufmachen, da mal eine Wand rausnehmen, da mal ein bisschen was öffnen, da ein bisschen was schließen wegen Brandschutz, aber dann nicht so schließen, dass es praktisch eine Stahlblechtür ist, sondern vielleicht dann das sehr teure Rohrrahmen-Element mit Glasfüllung, aber dass sozusagen Blickbeziehungen weiterhin erhalten bleiben. Das Haus ist wunderschön in sich. Das ist ja wirklich so ein auch in seinen Abfolgen von Bauschichten. Es ist total spannend. Auch in den 80er Jahren hat man nicht jetzt gegen das Haus gearbeitet, sondern wirklich mit dem Haus weitergebaut. Und das ist eigentlich total faszinierend. Und das ist ja auch das, was denkmalwürdig ist, was ja auch die Denkmalbehörde als schutzwürdig eingestuft hat. Und das wollen wir natürlich bewahren. Im Nebeneffekt ist natürlich so, was man bewahrt, ist dann da. Und wir werden auch nicht jede Wand anstreichen. Das ist auch so ein Punkt. Also es wird schon sozusagen auch in weiten Teilen so den sogenannten Scheppi-Schick behalten, wo man dann auch später die Farbschichten ablesen kann. Das sieht man ja auch. Wir hatten ja auch die Restauratoren im Haus, die da mit dem Skalpell sozusagen geguckt haben, was war unten drunter. Deshalb ja auch die wunderbare Farbwahl außen, also ein stabiles Rosa sozusagen, als Fassadenanstrich, den wir uns sich selber ausgedacht haben, der tatsächlich der Erstanstrich dieses Gebäudes war.
Genau, da haben ja quasi entsprechende Fachfrauen rumgekratzt. Damals hatten wir hier auch so eine Bagatelle-Sendung und haben uns das mal genau beschreiben lassen, wie das eigentlich geht. Verrückt, crazy. Und dann waren an den Kratzestellen kleine Zettelchen mit Notizen und so. Also sehr kleinteilig, aber irgendwie auch damit sehr sensibel mit dem Haus irgendwie umgehen. So.
Das sind genau die Punkte, die würde ich lassen. Also diese Farbmuster, Flächenchen mit dem Skalpell da, die Schichten runtergekratzt, diese kleinen Klebepunkte. Das ist ja wie so ein archäologisches Fenster, wo man so in fast schon das Gebäude reinschaut, in das Material schauen kann.
Ohne das Gespräch unterbrechen zu wollen, aber da passiert gerade, wird gerade was zurückverhalten, was unsere Sendung eigentlich ausmacht. Ich glaube, er wartet drauf, dass er hier durchfahren kann. Er kann ruhig durchfahren, weil genau das sind ja die Geräusche, die wir im Bagatelle eigentlich immer gemacht haben.
Ein kleiner Lauf.
Denn hier werden Getränke angeliefert, denn das haben wir heute noch gar nicht gesagt. Es sind nicht nur die Radiotage 30+4, sondern auch das Kulturfestival, Kulturquartierfestival wird damit eröffnet. Und das wird, ihr könnt ruhig durchfahren. Könnt ruhig durchfahren. Ja. Denn genau das ist ja das, was es hier ausmacht. Ganz viele Menschen haben ja ein Programm auf die Beine gestellt. Das heißt, in den nächsten 14 Tagen werdet ihr ganz viel hier erleben können. Die Programme und alles könnt ihr natürlich auch einsehen, wenn ihr hier vorbeikommt, mit uns sprecht oder eben auch mit den Menschen des Kulturquartiers. Und Getränke sind total wichtig, deswegen müssen wir jetzt hier durch.
Zum Schluss des Gesprächs hatte ich eine Frage, die mir auch gleich wieder einfällt. Richtig. Roman und ich haben ganz zu Beginn, bevor du da warst, schon mal kurz erklärt, was das hier eigentlich für ein Unterfangen ist und was es hier für große Partner, werden sie genannt, gibt. Kinoclub, Tanztheater, Radio Frei. Die haben hier in diesem Haus auch spezielle Bereiche, wo sie nachher sein werden. Wie läuft jetzt, wenn es jetzt mit den Umbaumaßnahmen losgeht, wo wird angefangen, wie geht es weiter und wann ziehen eigentlich alle ein?
Ganz einfach.
Genau. Zwei Sätze, nee, reichen nicht ganz. Also wir haben einen Bauzeitenplan aufgestellt, der eigentlich am 1. September beginnt. Heute ist der 13.
13. Ihr müsst rückwärts bauen.
Wir bauen rückwärts, wie in diversen Filmen. Also eigentlich 1. September, wie gesagt, es gibt noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Wir sind aber frohen Mutes, dieses Jahr noch ein Gerüst hinzustellen. Ich hoffe, dass das Wetter stabil bleibt und wir würden anfangen in der Lilienstraße. Lilienstraße ist die Stadtseite Richtung Hirschgarten, Richtung Staatskanzlei, Richtung Anger, die ja wunderbar in dieser Regierungsstraße zeichenhaft quasi die Hand hebt, diese Fassade. Und das wäre der erste Punkt, wo wir angreifen. In dem Zusammenhang wird auch das Dach der Villa mit erneuert und die Fenster. Und das wäre sozusagen für uns ein ganz wichtiger Punkt, auch ein Zeichen nach außen in den Stadtraum zu setzen. Hier geht's los, hier steht ein Gerüst, hier wird was gemacht, das beginnt. Parallel fangen wir aber im Untergeschoss an, weil das ist wirklich eine größere Nummer sozusagen. Also die Rohbauarbeiten im Untergeschoss, Türen, Durchbrüche für ganze Leitungen und danach natürlich anfangen sozusagen diese ganzen Medienautobahnen einzubauen, also die Hauptverteilungssachen. Und von dort gehen wir dann sozusagen punktuell in sogenannten Steigeleitungen dann an die dementsprechenden Punkte, wo Sanitäreinrichtungen sind, wo Heizkörper hängen, wo dann der Server später mal seinen Platz hat, damit auch Glasfaseranschluss da ist und so weiter. Das sind eigentlich die ersten Maßnahmen. Fassadentechnisch werden wir uns dann sozusagen im Laufe des nächsten Jahres um dieses Haus drumherum arbeiten, auch über das Dach, inklusive Erneuerung Fenster, inklusive Erneuerung Abdichtung der unserer wunderbaren Außenterrasse, die leider undicht ist. Bloß das müssen wir auch gleich am Anfang machen, damit drin überhaupt gebaut werden kann, weil natürlich Feuchtigkeit da konträr entgegensteht. Und der Bauzeitenplan begonnen 1. September. Ich glaube, Ende war so Mitte, was haben wir jetzt, 24? 26.
Das heißt.
In Teilen, das ist auch eine Frage sozusagen. Eine Teilnutzungsaufnahme, die wir anstreben, aber das sind nicht Sachen, die wir entscheiden, sondern natürlich das Bauamt hat da und die Feuerwehr hat da ein bisschen was mitzureden. Aber das sind so die Punkte eigentlich.
Puh, das heißt aber auch für unsere Nachbarinnen und Nachbarn auch nochmal Zähne zusammenbeißen. Es wird auch ein bisschen laut werden, genau wie bei Veranstaltungen. Und es soll so ein kleines bisschen der Übergang schon sein zum nächsten Thema, denn Jasper Robeck ist schon da, es wird um Milieuschutz geben und Milieus. Hier geht es jetzt nicht um Milieuschutz, aber es geht ja trotzdem um ein Quartier, wo man schauen muss, dass man alle Leute noch dabei behält. Und ja, da sind wir eigentlich schon wieder so, wie wir angefangen haben am Ende, mit Kommunikation. Oder? Heißt das ganz viele Zettel schreiben, bitten und um Verständnis beten?
Ja, vielleicht macht man nochmal eine Runde. Das war ja so eine schöne Tradition, dass wir so Anwohnerrunden gemacht haben. Also die erste Veranstaltung war eigentlich, ich muss sagen, da durften die Anwohner kommen, kein anderer. Dass man im Gespräch bleibt, dass man auch ins Gespräch kommt, so, dass man sich vorstellt, dass man face-to-face Gesichter vor Augen hat, später mal, wenn irgendwie doch Ärger entsteht, dass man weiß, wen spreche ich an, damit das sozusagen in Zukunft dann nicht mehr passiert. Vielleicht machen wir das zu Beginn der Baumaßnahme nochmal, dass wir sagen, okay, jetzt geht's los und das und das haben wir vor. Geselliges Zusammensein, kennenlernen, weil es geht ja nicht nur um die Baustelle, sondern natürlich auch das, was danach kommt. Und das ist ja eigentlich das große Ganze. Wenn wir fertig sind, gell, dann soll es ja ein wunderbarer, lebendiger, ausstrahlender Ort werden.
Sollten Anwohnerinnen und Anwohner gerade aus Versehen Radio frei hören, herzliche Einladung, kommen Sie vorbei. Wir haben ja einen wunderschönen Brunchtafel. Wir werden heute und morgen bis 22 Uhr live senden. Ansprechbar sein nicht nur wir, auch vom Kulturquartier werden natürlich auch Leute hier in und um das Haus sein. Wie gesagt, es ist jetzt auch das Kulturquartier-Festival dieses Jahr, was jetzt noch 14 Tage stattfinden wird. Kommt mit uns ins Gespräch. Guckt uns an, wir sind keine Punks, das ist alles ganz lieb und es wird ganz toll. Und es kann vom Prinzip her einen Wohnraum nur bereichern, wenn man so etwas gleich um die Ecke hat.
Danke Thomas, wir haben das mit Sicherheit nicht das letzte Mal mit dir gesprochen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, die Sendung Bagatelle hat jetzt nicht nur hier eine einzelne Ausgabe, sondern startet wieder regulär. Danke für heute.
Sehr gerne, bis bald.